Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von RealUnit, Ihre Lösung für Vermögensschutz und langfristigen Werterhalt.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem hochmobilen Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Wirklichkeitsstudien zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich am Freitag, dem 15. Mai 2026. Ich hoffe, Sie hatten ruhige Stunden an Auffahrt, dieser Feiertag, der uns daran erinnert, dass der Mensch nicht das Maß aller Dinge ist. Das habe ich identisch so auch in der Schweizer Ausgabe gesagt, aber es scheint mir ein wichtiger Gedanke zu sein, ist ja auch nicht von mir, das haben schon andere besser und eindringlicher formuliert. Aber gute Gedanken dürfen an einem Tag auch zweimal ausgesprochen werden. Das große Thema in Europa, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich ist die Krise der politischen Eliten. Das ist ja interessant, eine Krise, die man schon seit langem beobachten kann und immer mehr Leute empfinden das Unbehagen und haben das Gefühl, so könne es nicht weitergehen. Die Entwicklung stimmt nicht. Immer mehr Schulden, immer mehr Zuwanderung, diese kriegerische Rhetorik gegen die Atommacht Russland, während man selber ja militärisch gar nichts mehr auf die Reihe bringt. Und Politiker, die je mehr Probleme sie im Land haben, sich desto unfehlbarer moralisierend aufschwingen, da stimmt einfach etwas nicht mehr. Und da regt sich eben jetzt die Demokratie. Und interessant ist, dass die jetzt herausgeforderten, krisenhaften Eliten nicht etwa Gegensteuer geben. Sie versuchen es zum Teil. Muss man auch einräumen, klar, selbstverständlich. Aber vor allem nimmt man den leichten, den bequemen Weg. Und der ist natürlich die Denunzierung des Widerstands, die Denunzierung des Unbehagens, die Verunglimpfung der Bevölkerung. Ah, das sind die Populisten. Ah, das sind die Rechtsextremen. Ja, das sind die Nazis. Das sind die Wortpatronen, die immer Ausdruck der Tatsache sind, dass es einen Mangel an besseren Argumenten gibt. Das ist die Situation. Und das ist die gute Nachricht, dass eben diese Krise der Eliten, der Klasspolitik, die ihre Interessen zu sehr ins Zentrum gestellt hat und eben nicht die Interessen der Bevölkerung, diese Klasspolitik, die über die Köpfe der Leute hinweg regiert hat und eben bei Widerstand, bei Protest dann auch noch die Bürger blöd hingestellt hat oder zumindest das versucht hat, diese Klasspolitik sieht sich immer mehr bedrängt, herausgefordert und eben auch gezwungen, entweder Gegensteuer zu geben oder abzutreten. Das heißt, die Probleme, über die wir sprechen, auch in dieser Sendung sprechen, die bewegen sich oft auf der Ebene von Diagnosen, was eben dieses Elitenhandeln angeht, ja, diese verrückte Konfrontationspolitik gegen Russland, dass man den Frieden nicht unterstützt, die doppelmoralischen Maßstäbe, die angewandt werden, eben die Fortführung einer absolut gefährlichen, zerstörerischen Flüchtlingspolitik, das ganze grüne Experiment, das krachend gescheitert ist, dieses Gutmenschengetue, das sich weigert, die Welt so zu nehmen, wie sie ist, sondern sich in Wolkenschiebereien verabschiedet, die Fake News, die gerade von den Mächtigen, von den Regierenden geprägt werden. Aber die gute Nachricht ist, dass sie damit eben nicht mehr so leicht durchkommen wie noch vor ein paar Jahren und dass eben die Bevölkerung da langsam aufsteht und sagt, jetzt reicht's. Es entstehen neue Parteien, die massiv an Zuspruch gewinnen und das sind Zeichen der Vitalität der Demokratie. Also der Wurm steckt obendrin im Staat, natürlich auch verursacht durch die Sorglosigkeit der Wähler. Wir sind immer auch verantwortlich für die, die wir da oben in den Regierungen haben. Aber jetzt findet da ein Umdenken statt. Und natürlich, wenn man in die Zeitungen schaut, denkt man, da ändert sich gar nichts. Da sind immer die gleichen Leute. Aber es ändert sich natürlich sehr viel. Es gibt dramatische Veränderungen und die gibt es auf der Weltbühne. Aber es gibt sie eben auch im überschaubaren Bereich der eben jetzt nationalen politischen Debatten. Und wir haben schon länger nicht mehr über Österreich gesprochen. Ich habe da eine interessante Diskussion mit einem Autor, den ich sehr, sehr schätze. Das ist der Hans Winkler, ist Kolumnist der Presse. Auch ein Mann mit einer großen, auch diplomatischen Erfahrung und einem ja, sehr gepflegten und auch journalistisch tiefschürfenden Stil. Und er hat kürzlich in der Weltwoche einen zweiseitigen Artikel geschrieben über Herbert Kickl. Und hat dort eher kritisch, aber eben auch jetzt nicht einfach in dieser flachen, etwas geistig einfach gestrickten Art die üblichen Argumente gegen Kickl dann noch einmal aus der Schublade gezogen, aus der Tiefkühltruhe. Nein, er hat sehr differenziert diesen Politiker beurteilt. Und wenn ich ihn richtig verstanden habe, lautet die Kritik, dass er eben damals nicht die Regierung gegründet habe, die Regierung gemacht habe, sondern sozusagen abgesprungen sei, eben nicht die Kraft, nicht den Mut oder vielleicht auch nicht das Verantwortungsbewusstsein gehabt hätte, diese Kanzlerschaft anzunehmen, quasi der Solitär, der sich eben doch am liebsten und am wohlsten fühlt, wenn er einsam Bergwanderungen machen kann oder da als bejubelter Starredner von seinem Podium herab diskutiert. Und ich muss sagen, ich habe da eine andere Sicht. Mir imponiert dieser Herbert Kickl. Und ich finde das ein Zeichen von Stärke, wenn ein Politiker sagt, nein, unter diesen Umständen mache ich keine Regierung. Das geht so nicht. Die ÖVP stellt da Forderungen, die ich nicht vereinbaren kann mit meinem Versprechen gegenüber der Bevölkerung. Und für dieses Versprechen bin ich gewählt worden und ich darf dieses Versprechen nicht brechen. Ich muss das ernst nehmen. Also Kickl ist ein Mann, der das Programm, mit dem er angetreten ist und auch das Mandat, das er zur Umsetzung dieses Programms erhalten hat, sehr ernst nimmt. Und er stellt eben diese Interessen der Bürger, die eben durch die Wahl, durch ihr Wahlverhalten natürlich bekräftigt haben, dass sie diese Politik umgesetzt haben wollen, er stellt die Interessen der Bürger über die Interessen der Partei, über auch die Machtinteressen seiner selbst. Das ist Herbert Kickl und das ist für mich ein Gegentypus, ein politischer Gegentypus zu einem Friedrich Merz, der eben das Gegenteil gemacht hat, der unbedingt Kanzler werden wollte und dann auch massive Zugeständnisse bezüglich seiner politischen Programmatik gemacht hat und entsprechend jetzt verloren dasteht und eben im Grunde sich zwischen alle Stühle und zwischen alle Bänke zu setzen im Begriff ist oder längst schon seine Glaubwürdigkeit dabei sehr, sehr vielen eingebüßt hat, wenn man da auf die Berichterstattungen, auch auf die ja, allgemeinen, so auch atmosphärischen Befunde da setzt. Also Herbert Kickl als ein Grundsatzpolitiker, der eben nicht um jeden Preis an die Macht will, und Friedrich Merz, ein Politiker, der eben antritt und unbedingt unter Aufopferung aller oder vieler seiner programmatischen Überzeugungen sein Prestige, seine Macht und eben auch das Kanzleramt ins Zentrum stellt. Nicht die Interessen seiner Wähler, nicht die Interessen der Bevölkerung. Und ich finde es einfach interessant, und da habe ich jetzt etwas eine andere Akzentuierung als Hans Winkler, aber ich bin ja nicht Österreicher, ich schaue es von außen an. Da imponiert mir jetzt dieser Herbert Kickl und ich wünschte mir mehr Politiker, die in der Europäischen Union, aber auch in der Schweiz, den Mut hätten, bei der Sache zu bleiben und nicht einfach die eigenen Interessen zu optimieren. Und da sind wir natürlich wieder bei diesem Grundkonflikt, den wir da beobachten in vielen Ländern. Wessen Interessen dienen eigentlich die Politiker? Sind es die Interessen der Politik, das heißt natürlich Staatswachstum, mehr Macht, mehr Einfluss, auch Verführungen der Größe und so weiter? Oder sind das Politiker, die tatsächlich rückgebunden sind an ihren eigenen Chef, nämlich an die Bevölkerung? Und da sehen wir natürlich schon in der Europäischen Union noch viel dramatischere Klüfte und Entwicklungen der Abgehobenheit, der Überheblichkeit als in der Schweiz. Bei uns haben wir die direkte Demokratie, aber auch dort versuchen sich natürlich die Politiker immer wieder dieser lästigen Fessel zu entledigen. In Deutschland, in Österreich, in der Europäischen Union haben sie diese direkte Demokratie so nicht. Und da ist natürlich dann leichter für die Politiker, sich von ihren Wahlversprechen zu emanzipieren und dann eben ihren Interessen nachzugehen. Das ist das ganz entscheidende Thema, sehr, sehr wichtig. Und in diesem Zusammenhang eben die Erwähnung des Politikers Kickl. Nun, was sind weitere wichtige Themen, die wir zu besprechen haben? Besuch von Donald Trump bei Xi Jinping in Peking. Extrem gefährliche Situation. Xi Jinping warnt vor einer Entgleisung der amerikanisch-chinesischen Beziehung. Er warnt vor einem Thukydides-Moment in den amerikanisch-chinesischen Beziehungen. Was ist ein Thukydides-Moment? Thukydides ist der Urvater der realpolitischen Geschichtsschreibung. Seine Schriften haben geistesgeschichtlich Gewaltiges ausgelöst. Einer der berühmtesten politischen Denker der Moderne, Thomas Hobbes, der Brite, ein Theoretiker der Macht auf der Stufe von Machiavelli. Er war ein ganz eifriger Thukydides-Leser und Thukydides ist berühmt geworden durch seine Schilderungen der menschlichen Natur, der Konflikte und eben auch der Machtkonstellationen. Und die Situation, die er analysiert hat, war der Peloponnesische Krieg, der zwischen Athen und Sparta getobt hat. Und an der Wurzel dieses Kriegs in der Antike, der über viele Jahrzehnte gedauert hat und am Ende eben alle erschöpft hat, sowohl die Athener, die führenden Athener, die nach den Perserkriegen hier sozusagen eine Dominanz anstrebten, und die aufstrebenden Spartaner. Und dann hat sich eben gegen diese Dominanz der Athener ein spartanischer Bund gebildet, der dann zu einem vernichtenden und die ganze griechische Inselwelt zerfressenden Krieg geführt hat. Also die Situation einer Hegemonialmacht, die relativ an Macht verliert, aufstrebende Mächte, das ist der Thukydides-Moment. Und Amerika wäre dann sozusagen das moderne Athen und China wäre dann Sparta, das mächtiger werdende Reich der Mitte, die Landmacht, übrigens die Spartaner auch, die Athener ja eine ganz zentrale Seemacht. Und die Mechanismen von damals, das ist interessant und ich finde das faszinierend, dass Xi Jinping darauf zu sprechen kommt. Ich weiß nicht, wie viele EU-Politiker oder Schweizer Politiker überhaupt wissen, wer Thukydides ist und dies auch einfließen lassen könnten in einer diplomatischen Diskussion mit einem anderen Staatsoberhaupt. Aber das ist die Befürchtung, dass eben aufgrund dieser Konstellation ein Krieg ausbrechen könnte zwischen China und Amerika, wenn die Amerikaner, und das ist dann das zentrale Thema, in Taiwan entsprechend eben nicht den ja bis jetzt geltenden Gepflogenheiten handeln würden, nämlich dass es ein China ist und dass sie da eben unterstützen würden, eine Art Sezession von Taiwan. Wenn sie sich da einmischen würden, wäre das ein Kasus Belli für die Chinesen. Natürlich rivalisierende Mächte, die werden immer rivalisierend bleiben. Und Donald Trump, ich halte ihn für einen pragmatischen Politiker und es ist ein gutes Zeichen, dass er da mit Xi Jinping spricht, dass er mit Putin spricht, dass er ein Mann ist der Diplomatie. Er ist nicht ein Isolationist, wie viele seiner Unterstützer vielleicht geglaubt haben. Er ist einer, der schon auch die amerikanischen Interessen manifestiert. Und dieses Treffen der beiden Staatsoberhäupter zeigt natürlich oder bestätigt auch, was wir hier in der Sendung und nicht nur in dieser Sendung, es gibt ja viele, die es so sehen, allerdings etwas eher außerhalb des Mainstreams, das ist ja jetzt eben auch ein Spiegelbild, wenn man so will, dieser multipolaren Welt, dass da die Interessensphären abgesteckt werden. Xi Jinping sagt ganz klar, Taiwan, das gehört in unsere Interessenssphäre. Wir möchten nicht, dass die Amerikaner sich da einmischen. Das wäre für uns ein Kriegsgrund, ein Casus Belli. Und die Amerikaner sagen mit ihrer sogenannten Monroe-Doktrin, wir wollen keine Einmischung in dieser Sphäre. Wenn also die Chinesen und die Russen glauben, in Venezuela das Öl abziehen zu können, dann haben sie die Rechnung ohne den Wirt der USA gemacht. Und so ist ja dann auch zu diesen Bestrebungen gekommen. Ähnlich natürlich, wenn auch viel weiter entfernt im Nahen Osten, das ist ja auch ein Tummelfeld der Geopolitik. Und wir beobachten einfach, es geht nicht darum, das zu rechtfertigen oder zu bejubeln, es ist einfach eine Tatsache. Wir sehen eben jetzt, dass diese multipolare Welt Gestalt annimmt und auch einen bestimmten Politikertypus fördert, nämlich den Politikertypus eben des Realisten, des Thukydides-Lesers. Und leider haben wir in der Europäischen Union, haben wir in der Schweiz, haben wir in Deutschland, Österreich, soweit ich das beurteilen kann, zu wenig von diesen Realpolitikern. Das ist natürlich ein großes Problem. Ein falscher Umgang mit der Taiwan-Frage könnte zu einem Krieg führen. Also ziemlich harte Worte. Trump hingegen lobt Xi. Er sagt, es ist eine Ehre, ihr Freund zu sein. Ist ein geschickter Diplomat, Donald Trump, der immer wieder Zuckerbrot und Peitsche variieren kann, der seinen Charme spielen lassen kann, aber dann immer auch wieder, wenn er seine Interessen bedroht sieht oder auch seine narzisstischen Selbstentfaltungsansprüche, auch die Respektserwartungen, die er hegt, die sind sehr hoch. Er möchte ja immer etwas im Zentrum stehen. Das ist auch natürlich die Achillessehne dieses Politikers, dass er im Zentrum natürlich gewürdigt werden will. Aber er ist dann eben immer auch ein geschickter Diplomat, ein geschickter Verbalakrobat, der in auch angespannten Situationen offensichtlich die richtigen Worte findet. Und dank Trump haben wir wieder Dialoge mit Russland, haben wir einen Dialog mit China. Und das ist wichtig, gerade in einer Zeit der Konflikte, in einer Zeit, wo es eben überall brennen kann, wo die geopolitischen Verwerfungen entsprechend sich manifestieren, da muss auf Diplomatie gesetzt werden. Das ist natürlich immer ein Kantengang, das ist immer etwas Schwieriges, etwas Anspruchsvolles, aber bis jetzt ist es gelungen, in dieser aufgewühlten, sich etwas neu justierenden Welt, also den ganz großen Kladderadatsch zu verhindern. Ich bin ja da Optimist, weil ich auch glaube, dass diese Regierenden Symptome der Befindlichkeit der Völker sind. Und die Völker wollen Zusammenarbeit, die Völker wollen nicht diese extreme Politik. Und wenn sie auch in Deutschland, in Österreich, in vielen EU-Staaten eine Umfrage machen würden, dann ist die Unzufriedenheit mit der Politik, wie wir sie jetzt haben, die ist mit Händen zu greifen. Also die Politiker machen das am Schluss, was die Bevölkerung oder was sie glauben, was die Bevölkerung von ihnen erwartet. Wenn die Bevölkerung natürlich erwartet eine grüne Wahnsinnspolitik, dann machen sie eine grüne Politik. Aber sobald es eben Gegensteuer gibt, dann handeln die Politiker anders. Und da haben wir den großen Zwiespalt zwischen oben und unten, zwischen Klasspolitik und Volk in Europa, während in den Vereinigten Staaten von Amerika diese Fallhöhe nicht zuletzt und vor allem auch durch die Wahl von Donald Trump eben verringert worden ist. Ex-Präsidialamtschef Yermak in Untersuchungshaft. Es häufen sich jetzt kritische Artikel zur Regierung in der Ukraine, zum Regime Selenskyj. Auch in der Neuen Zürcher Zeitung habe ich ein Interview gelesen mit einer Korruptionsbeauftragten in der Ukraine, die sagt, dass Präsident Selenskyj kein Interesse an einer Durchsetzung des Rechtsstaats in seinem Land habe. Es gibt ja da jetzt ganz empfindliche Untersuchungen. Und dieser Fall Yermak, da geht es darum, dass eben sehr viel Geld veruntreut worden ist, dass da auch Villenprojekte in Gang gebracht wurden, zum Teil Villen, von denen einige sogar oder eine zumindest in Verbindung gebracht wird mit dem Präsidenten. Das ist alles sehr, sehr diffus und dunkel bestätigt, aber das, was man ja vorher noch schreiben konnte, vor dem russischen Einmarsch, dass das eben eine hochgradig korrupte Regierung ist in der Ukraine, das rechtfertigt jetzt nicht einen Einmarsch Russlands, aber es relativiert etwas diesen Heiligenkult, der da um Selenskyj veranstaltet wurde, eben auch von diesen Moralismuspolitikern, von diesen Antirealismuspolitikern, die wir da in der Europäischen Union, aber auch in der Schweiz haben. Dann habe ich eine interessante Statistik bekommen zu den Ölbezügen und fossilen Energieträgern, die in Europa gekauft worden sind, in Russland. Und Ungarn ist ja da mit Rohöl und Pipeline-Gas immer etwas weiter exponiert gewesen, weil natürlich Ungarn aufgrund seiner ganzen geopolitischen Situation stark angewiesen war und ist auf diese russische Energie. Und die Ungarn standen ja deswegen, insbesondere Viktor Orban, ganz massiv am Pranger. Jetzt haben wir hier aber eine interessante Statistik, kann sie Ihnen zeigen. Sie sehen da verschiedene Balken. Der höchste Balken ist Ungarn, aber es gibt dann noch vier weitere Balken. Und das sind auch Bezüge von Energie aus Russland. Und das ist LNG und Pipeline-Gas. Also die hellen Gelbtöne, das ist LNG-Gas. Und das dunkle da, das ist Pipeline-Gas. Und das blaue ist Rohöl. Also Rohöl aus Russland haben bezogen in den letzten Jahren Ungarn und die Slowakei. Beide auch mit Pipeline-Gas. Aber LNG-Gas in beträchtlichem Ausmaß. Frankreich, Belgien und Spanien. Wo ist jetzt da eigentlich die Kritik geblieben? An diesen Ländern. Man hat ja immer nur auf Viktor Orban herumgehackt, hat gesagt, ja, das ist da dieser Energiekäufer da, der seine Seele an den Russen, da, an den Potentaten verkauft hat. Hochinteressant, dass diese Energiebezüge gar nie thematisiert, geschweige denn skandalisiert worden sind. Agnes Strack-Zimmermann in einem Grossinterview der Neuen Zürcher Zeitung über Liberalismus. Ja, leider hat man sie dort nicht angesprochen auf die zentrale Frage, die eben Liberale heute beantworten müssen. Was ist eigentlich liberale Außenpolitik in einer multipolaren Welt? Agnes Strack-Zimmermann würde sagen, alle Länder, die nicht unseren politischen Vorstellungen entsprechen, zum Beispiel Russland und andere, die sind letztlich unsere Gegner, unsere Feinde. Und für mich ist die Position, die sie vertritt, nicht Liberalismus, sondern Moralismus. Auf der anderen Seite muss ich immer wieder hinzufügen, so fürchterlich ich manche ihrer Einlassungen und Meinungsäußerungen finde, ich bin eben auch irgendwie fasziniert von Agnes Strack-Zimmermann. Sie imponiert mir auch mit ihrer unglaublichen Geradlinigkeit. Und wohlverstanden, sie sagt natürlich Dinge, die ich absolut hanebüchen finde. Sie hat mal gesagt in einer Sendung, aber ich habe nicht realisiert, ich habe es gar nicht gehört, ich habe es quasi automatisch korrigiert, erst nachher habe ich es realisiert. Sie hat mal gesagt, Putin habe irgendwie 100 Millionen Menschen auf dem Gewissen. Solche Dinge. Also die ist dermaßen von sich überzeugt. Also dass die Fakten kein Hindernis zwischen ihr und ihrer Weltanschauung bedeuten können. Aber trotz allem, faszinierend, aber man hätte da gerne noch etwas mehr erfahren über diese Außenpolitik. Ich habe sie auch schon gefragt, ob sie mir ein Interview geben würde. Aber hat sie gesagt, nein, Ihnen gebe ich kein Interview. Warum eigentlich nicht? Vielleicht muss man da mal ein gutes Wort bei ihr einlegen. Der Kanzleramtschef ist ebenfalls da noch erwähnt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ja, und ich schaue jetzt wieder etwas häufiger in die österreichischen Medien und da fällt mir auf, dass also auch die österreichischen Journalisten etwas zu diesen moralisierenden Exzessen neigen. Zum Beispiel hier ist Trump kuscht, sie droht dem USA mit einer Kriegsmetapher. Trump kuscht, sie droht. Also da heizen sie natürlich an und da spüre ich jetzt wenig in den Schlagzeilen vom österreichischen Neutralitätsdenken. Und Österreich ist doch ein, jetzt von außen betrachtet, auch historisch hochfaszinierender Sonderfall. Ein Land, dessen Armee und dessen Offiziere immer aufgefallen sind durch die schönsten Uniformen. Also eine nicht überbietbare Eleganz. Und der Begriff Trachtenverein im Zusammenhang mit einer Armee hätte da vielleicht eine gewisse Berechtigung. Also eine Armee, die eher als Verzierung des staatlichen Gefüges betrachtet wird, denn als Kampfinstrument. Ganz eine andere Armeeästhetik in Preußen. Und die Österreicher haben eben früh erkannt, ist ja ein Klischee, aber ich finde es eben interessant, dass man ein großes Reich durch Heiraten errichten sollte. Durch partnerschaftliche Beziehung. Auch durch den Austausch von Körpersäften, könnte man sagen. Durch die Bildung von Nachkommen und verwandtschaftlichen Verbindungen und Abhängigkeiten. Natürlich braucht es auch eine Armee, selbstverständlich. Da bin ich mit der Militärgeschichte Österreichs ein bisschen zu wenig vertraut. Aber interessant ist, dass hier eben doch die Ästhetik der Uniformen möglicherweise Ausdruck ist der Tatsache, dass man dem Militarismus eben nicht jene verheerende Bedeutung gegeben hat, wie das in anderen Staaten der Fall war. Wobei ich damit nicht sagen möchte, dass Preußen ein reiner Militarismusstaat gewesen wäre. Ist eben auch wieder so eine verkrüppelte, so eine verkürzte Wahrnehmung, eine Abstumpfung des Denkens, die uns da entgegentritt. Aber eben in den österreichischen Medien, aber da sind halt die Journalisten vermutlich grenzübergreifend im gleichen Spital krank. Immer dieser Moralismus, wo sind die Guten, wo sind die Bösen? Und ich glaube, wir müssen uns langsam auf eine Welt einstellen, in der es eben diese Ambivalenzen gibt, die unterschiedlichen Interessen. Und ich weiß, es gibt dann auch Kritik von Ihnen an mir, weil ich im Nahostkonflikt dann auch wieder unter Verdacht gerate, dass ich dort die Schwarz-Weiß-Schicht, die Guten und die Bösen habe. Aber ich sehe es etwas anders. Aus meiner Sicht sind eben jetzt vor allem die Israeli am Pranger und da dort der Premierminister Netanyahu. Und Sie wissen, ich bin halt ein Pflichtverteidiger der Verfemten und der Verdammten. Und es kann eben auch zu Kriegen kommen und es kann zu Unverträglichkeiten kommen. Und die bringt man nicht einfach weg, indem man da nur noch von einer pazifistischen, rosaroten Zukunft schwärmt. Der Krieg bleibt eine Realität und man muss sich damit auseinandersetzen. Und es kann Kriege geben als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Und im Nahost beobachten wir, dass eben die Amerikaner und die Israeli nicht akzeptieren, dass die Iraner eine nukleare Bombe bauen. Und diesen Konflikt muss man ausräumen. Und wenn man es eben politisch nicht schafft, dann kann es sein, dass es einen Krieg gibt. Es geht nicht darum, diesen Krieg zu rechtfertigen oder dann eben auch wieder in diesen Gut-Böse-Rastern zu argumentieren. Aber dann muss man sich eben dafür einsetzen, dass dieser Krieg tatsächlich dann wieder in die Diplomatie zurückgeführt wird. Und hier ist dann mein Vorwurf an die Exponenten der Europäischen Union, an die Staatschefs der Europäischen Union, dass sie natürlich in ihrer billigen Ablehnung, in ihrer moralisierenden Frontstellung gegen die Amerikaner und gegen Israel ihre diplomatische Trumpfkarte aus der Hand geben. Es wäre viel schlauer, wenn sich Europa da als Schlichter einbrächte, um eben diesen Konflikt kleiner zu machen, um zu helfen, um zu vermitteln. Aber man steht irgendwie an der Seitenlinie und spielt sich moralisch auf. Und diese Diplomatieverweigerung ist gefährlich, denn in der heutigen Welt ist Diplomatie so wichtig wie nie. Und darum begrüße ich ja auch diese Putin-Idee, dass man Altkanzler Schröder wieder ins Spiel bringen sollte. Darauf hätten ja die Deutschen schon lang kommen sollen, haben sie aber nicht getan. Meine Damen und Herren, Sie sehen, die Welt bleibt faszinierend, es bleibt interessant und wir sind hochmobil unterwegs da in meinem rollenden Studio. Mal ganz andere Aussichten zur Abwechslung, aber bei uns gilt ja, Worte setzen ins Bild und die Umgebungsatmosphäre ist bestenfalls eine nette kleine Inspiration am Rande. Ich danke Ihnen, alles Gute, einen wunderschönen Tag und ein tolles Wochenende für Sie und es geht ja jetzt auch schon nach den langen Reden die Sonne auf. Möge sie Sie begleiten durch diesen Freitag, den 15. Mai 2026.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken. Was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Leserinnen. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.